Was taugen eigentlich Wasserstoffautos? Wir haben ein Modell getestet, das es noch gar nicht zum Kaufen gibt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Economy Podcasts. Mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Und ich diskutiere heute mit Johannes Winterhagen aus unserer Redaktion Technik und Motor. Hallo, lieber Johannes.
Hallo, lieber Alex. Schön, bei dir zu sein.
Ja, du bist auserwählt worden oder hattest die Möglichkeit, eines von 100 Fahrzeugen des Types BMW iX5 Hydrogen zu testen. Den kann man nicht kaufen. Es ist ein Wasserstoffauto. Und kannst jetzt beschreiben, wie der sich eigentlich anfühlt, was der kann und so weiter. Aber erstmal vielleicht zu den Rahmendaten. Was ist das für ein Auto für alle, die das zum ersten Mal gehört haben? Ist das ein großes, kleines Auto? Ist das, wo fährt man damit?
Also den X5 kennen ja wahrscheinlich relativ viele Menschen. Das ist ein SUV oder auch ein Geländewagen sogar nach offizieller KBA-Statistik. Und dieses Fahrzeug ist relativ groß, etwa 5 Meter lang, 2 Meter hoch, nimmt ordentlich Raum ein und macht was her. Den gibt es auch in einer elektrischen Variante, den iX5, und eben in dieser kleinen Pilotserie auch mit einem Wasserstoffantrieb.
Und du durftest den jetzt testen und ausprobieren. Für wie lange?
Wir haben den eine Woche hier in der Redaktion gehabt und ich habe den, wie wir das sonst mit unseren Testfahrzeugen auch machen, eben vorwiegend im Alltag bewegt. Es gibt aber auch eine spezielle Taunusrunde, eine Testrunde, auf der wir alle Fahrzeuge dynamisch testen, sodass wir eine gewisse Reproduzierbarkeit auch haben. Ja, und da kann man schon sagen, so auffällig dieses Fahrzeug von außen ist, weil es so ein bisschen Kriegsbemalung hat, da steht groß Hydrogen drauf und blaue Tröpfchen für Wasserstoff und alles Mögliche. So unauffällig ist er erstmal im Fahren. Er fährt sich wie ein elektrischer BMW dieser Größe sich fährt, also sehr, sehr dynamisch auch. Und man fährt damit an die Tankstelle. Und wenn man eine hat vor der Haustür, das ist in Frankfurt relativ unproblematisch, das sind nur wenige Kilometer von der Redaktion entfernt, dann tankt er sich auch ungefähr wie ein Benziner. Innerhalb weniger Minuten ist der Tank dann wieder voll.
Bevor wir in die Details dann noch eingehen, die technischen, also erstmal noch zusammengefasst, wir reden also von einem Auto. Das ist ja auch immer interessant, wenn man über alternative Antriebe zum Verbrenner redet, was wirklich ein großes Auto, wo eine ganze Familie reinpasst ist. Es ist keine Mini-Anfertigung oder sowas und muss dann sagen, okay, da klappt es, sondern wirklich ein Auto, was man von der Größe, was für viele vielleicht interessant ist. Und wir testen eben hier jetzt eine neue Technologie in wirklich einen echten Praxistest, was wirklich vielleicht, also wo sich wirklich die Frage stellt, wenn das funktioniert, ist es dann vielleicht auch was für die breite Masse? Und mit Elektroautos haben wir uns hier schon viel auseinandergesetzt und jetzt geht es eben um Wasserstoff. Jetzt hast du schon gesagt, auch da würde ich nochmal einen Schritt zurücktreten. Ich hoffe, dass wir es nicht dann zu einfach machen, aber wirklich um alle abzuholen. Wasserstoff als Antrieb wird eben auch getankt an der Tankstelle, an einer Zapfsäule und es geht wie mit Benzin, da kommt aber halt einfach aus dem Schlauch Wasserstoff raus.
Ja, so ähnlich kann man sich es zumindest vorstellen. Also es gibt grundsätzlich zwei Arten, den Wasserstoff zu speichern. Das eine ist, man setzt ihn unter relativ hohen Druck. Im Pkw sind es 700 Bar. Das ist die Technik, die sich jetzt momentan für den Pkw als quasi Standard etabliert hat bereits, für die wenigen Hersteller, die die Idee weiterhin verfolgen. Es gibt eine zweite Möglichkeit, man kann ihn tief kühlen, und zwar sehr tief, auf deutlich etwa minus 250 Grad Celsius, dann wird er flüssig und dann braucht man, anders als beim Gas, nicht so einen hohen Druck, dann steht der Tank nur unter 16 Bar Druck und das sind, im Prinzip ist das Druckniveau auch das, was an der Zapfsäule an der Tankstelle erreicht werden muss. Ansonsten gibt es kleine Unterschiede, was das Betanken betrifft, das heißt, ich muss ja einen absolut sicheren Verschluss aufgrund des hohen Drucks herstellen. Für den Fahrer heißt das, ich brauche ein bisschen mehr Kraft, um diesen Bajonettverschluss, also man hält nicht einen Rüssel rein, sondern so ein Bajonettverschluss, der sich dann arretiert, wenn man am Griff zieht. Ich sag mal, wenn man es einmal gemacht hat, kann man es genauso lässig wie Diesel oder Benzin tanken.
Und dann fahren wie mit einem Elektroauto zum Teil, hast du schon gesagt, und auch dynamisch fahren. Mit dynamisch fahren meinst man in eurem Jargon, man kann gut beschleunigen und er macht nicht, wenn es steiler wird, auch schlapp. Also der Motor ist relativ stark umgerechnet, wenn ich es bei dir richtig gelesen habe, 400 PS hat er.
So ist es. Also wir reden immer über Quer- und Längsdynamik. Längsdynamik ist, wie schnell kann ich beschleunigen, wie schnell kann ich bremsen, und quer, wie gut ist es an der Kurve, und da unterscheidet er sich eigentlich nicht von dem elektrischen Pendant. Da geht es schon sehr zügig zur Sache. Also man hat ja ein relativ hohes Gewicht, 2,4 Tonnen wiegt dieses Fahrzeug. Übrigens ungefähr 100 Kilo weniger als ein vergleichbarer Elektro-Variante dieses Modells. Also fahren ist insofern das unspektakulärste. Man muss vielleicht noch eins erläutern für denjenigen, der sich mit der Fahrzeugtechnik nicht so auskennt. Jedes Brennstoffzellenfahrzeug ist immer auch ein Elektroauto, denn was macht die Brennstoffzelle? Die ist ja an Bord und erzeugt an Bord Strom, der dann zum größten Teil direkt in den Elektroantrieb fließt, der aber auch eine kleine Batterie füttert, das sind so 5 Kilowattstunden in diesem Fall, mit dem die Batterie aufgeladen wird, und die Batterie übernimmt dann, wie so ein Turbo bei einem Benziner, übernimmt die Funktion, besonders wenn besonders viel Dynamik erfordert ist, also besonders starke Beschleunigung, diese Spitzen rauszunehmen. Das kann nämlich die Brennstoffzelle nicht so gut. Das ist ja eine kleine Chemiefabrik an Bord, die braucht immer ein bisschen, bis sich sozusagen der Lastzustand ändert.
Kleine Chemiefabrik an Bord, ist das gefährlich?
Also grundsätzlich ist mal nichts, kein Aggregat der Welt, in dem ich viel Energie auf kleinem Raum speichere, ist ungefährlich. Auch Benzin- und Dieseltanks heute zuzulassen, wenn es dafür nicht schon Normen gäbe und so, dass, wenn es als neue Technologie käme, es wäre vermutlich sehr intensiver Untersuchung ausgesetzt, ob man sowas auf die Straßen lassen dürfte. Ich würde den Wasserstoff und die Wasserstofftanks, das sind ja eben mehrwändige Tanks aus Kohlefaser und Stahllagen, die an Bord sind, die würde ich als ähnlich sicher oder unsicher einstufen, wie Benzin an Bord zu speichern. Auch die Menge an Energie ist nicht so verschieden. Da gehen in diesem BMW konkret 6 Kilo Wasserstoff rein.
Fahrgefühl und Erlebnis ist jetzt sehr ähnlich zu einem Elektroauto oder auch vielleicht zu dem, was man von einem Verbrenner kennt. Ist es lauter, wenn man damit fährt? Leiser?
Nein, es ist manches ist ein bisschen ungewohnt. Der Sound, wie gesagt, es ist ja ein Elektroantrieb letztlich und auch technisch identisch mit der im BMW iX5, der halt als Elektriker verkauft wird hier auf den Straßen, fährt. Klingt genauso. Die haben sich sehr viel Mühe gemacht mit dem Sounddesign. Da hat bei BMW ja der Hans Zimmer immer die Hand drin, wer sich für Filmmusik oder für moderne Klassik, wie wir es in Anführungszeichen sagen könnten, also moderne E-Musik interessiert. Ein Komponist, der jetzt auch zum Beispiel, bin mir nicht ganz sicher, aber in Oppenheimer für die Filmmusik einen Oscar bekommen hat, der macht auch die Sounds für BMW. Das ist ungewohnt, wenn man vielleicht den Achtzylinder gern grummeln hört, aber es ist liebevoll gemacht und deutlich futuristischer. Also insofern, das ist alles gut und das Auto ansonsten auch von den Sitzen, von der ganzen Haptik, vom Platz, es ist ein normales Auto. Es zeigt eben, was technisch ginge, wenn es verschiedene Voraussetzungen, über die wir sicher auch noch diskutieren müssen, gäbe, um solche Technologien in größeren Stückzahlen in Serie zu bringen. BMW ist ja nicht der Einzige, der daran arbeitet. Es gibt auch solche Autos in Deutschland zu kaufen, also den Toyota Mirai, den Marktführer, soweit man das bei wenigen 100 Autos, die pro Jahr verkauft werden, überhaupt sagen kann. Eine Limousine, klassischer Bauart, ähnlich lang, aber eben eine viersitzige Limousine kann man kaufen für etwa 70.000 Euro. Und wie mir Toyota versichert hat, ist auch weiterhin lieferbar. Also wer sich auf das Abenteuer einlassen will, der kann das auch heute schon tun, eben nicht mit einem BMW.
Hast du schon bewusst im Konjunktiv was ginge gesprochen? Und du hast auch Toyota erwähnt, denn das kommen wir mal ein bisschen auch zum Markt. BMW ist in Deutschland tatsächlich eigentlich der einzige Konzern, der das ernsthaft verfolgt. Die anderen haben es mal versucht. Mercedes hat es in die Nutzfahrzeugsparte dann mitgegeben bei der Abspaltung. Alle anderen, VW sind, Opel sind da nicht mehr dran. BMW ist sozusagen der letzte Brennstoffzellen-Konzern. Laborant, kann man das so sagen in Deutschland? Also der letzte Deutsche?
Ja, also der letzte Deutsche auf jeden Fall. Laborant ist ein bisschen fies, weil dieses Auto unter Serienbedingungen entwickelt wurde und auch, das zeigt die Verarbeitungsqualität und der technische Stand, durchaus einem möglichen Serienstand entspräche. Aber der Konjunktiv ist berechtigt, weil es ja eine ganze Menge Hürden gibt, die einerseits reichen von der ganzen Frage, wo kommt denn der Wasserstoff her? Denn Sinn macht ein solches Konzept ja nur, wenn der Wasserstoff nachhaltig erzeugt wird. Wir sprechen dann von sogenanntem grünem Wasserstoff, der eben aus Solar- oder Windkraft kommt, den haben wir momentan nicht zur Verfügung, sondern der Wasserstoff, den wir jetzt hier haben, der basiert letztlich auf Erdgas. Und dann muss man auch wissen, naja, für so ein Kilo Wasserstoff wären dann 10 Kilo CO2 frei. Das heißt, da ist der Emissionsvorteil dann ziemlich gering. Dann kommt dazu, dass es die Infrastruktur nicht in dem Maße gibt. Wir haben ganz Europa, ich habe es gerade noch mal nachgeschlagen, weil sich es ja teilweise so schnell ändert, ganz Europa für diese Technik verfügbare Tankstellen 169, davon etwa die Hälfte, etwas mehr in Deutschland. Also insofern ist dann die nächste Frage, wenn es diesen grünen Wasserstoff gäbe, über welche Infrastruktur soll der verteilt werden? Es gibt aber auch natürlich ganz andere Gründe. Die Politik hat sich sehr früh festgelegt auf das batterieelektrische Auto als den Lösungsweg zu emissionsfreier individueller Mobilität. Und damit ist der Anreiz für die Hersteller, in ein Backup zu investieren, nicht mehr so hoch. Denn gewollt ist eindeutig das batterieelektrische Auto. Das muss man, glaube ich, so konstatieren. In Europa.
Wie argumentiert BMW? Warum machen die es trotzdem?
Also ich habe natürlich auch nochmal mit den Ingenieuren dort gesprochen und verfolgt die Entwicklung ja schon länger. Also ein wesentliches Argument ist nach wie vor zu sagen, naja, wir haben nun mal in Europa diese klare Fokussierung auf Ladeinfrastruktur und wir haben, ungeachtet dessen, dass wir viel bei uns ja darüber diskutieren, reicht denn das, was wir an Elektroinfrastruktur haben? Die reicht natürlich nicht, wenn wir alles auf Strom umstellen. Aber wir haben eine hervorragend verfügbare Elektroinfrastruktur. Die Ausfallzeiten im Jahr, das sind 11 Minuten. Vorletzten Jahr zugegebenermaßen, im letzten Jahr wird es aber nicht wesentlich anders sein, da gibt es noch keinen Wert. 11 Minuten durchschnittliche Stromausfälle. Naja, und in Südafrika, in Australien, in vielen anderen Regionen der Welt sieht es anders aus. Auch sind die Strecken teilweise deutlich länger, die da nochmal zurückzulegen sind. Und da hätte theoretisch, muss ich wieder in den Konjunktiv kommen, das Brennstoffzellenfahrzeug einen Vorteil.
Eine wichtige Kategorie ist ja auch, also Zahl der Tankstellen oder Zapfstellen hast du ja schon erwähnt, die ist sehr überschaubar. Eine andere Frage ist ja, die auch damit zusammenhängt, wie viele ich solchen Zapfstellen brauche, ist, wie weit komme ich mit so einem Auto eigentlich? Also mit einer Ladung Wasserstoff im BMW iX5 Hydrogen komme ich wie viele Kilometer weit? Und zwar, wenn ich jetzt realistisch fahre.
Ja, man muss natürlich erstmal mit dem Herstellerwert angeben. BMW wird mindestens 500 und es entspricht von Leistung, Tank und so dem, was wir auch bei anderen Herstellern sehen. Man muss vielleicht noch als kurzen Einschub sagen, die Brennstoffzellen, also die Basistechnik, die bezieht BMW von Toyota, weil Toyota diese Technologie eben schon relativ lange verfolgt und baut sie dann selber zu sogenannten Stacks zusammen und die ganze Peripherie, die ganze Zulieferteile, Luftführung, Wasser, Entfeuchtung, was dazugehört, das macht BMW dann selbst beziehungsweise mit deutschen Zulieferern.
Da vielleicht noch ein kurzer Hinweis, auch ein Stack ist in dem Fall eben ein Aggregat aus ungefähr bisschen mehr als 100 Brennstoffzellen. In dem
genau, BMW die werden hintereinander gestapelt und ergeben dann in Summe auch die Spannung, die notwendig ist, um Batterie zu laden und den Elektroantrieb zu betreiben.
Wie weit komme ich damit?
Nicht unwesentliche Frage, weil das ist ja genau 500 Kilometer, sagt der Hersteller, sagt BMW, wäre die Reichweite. Und ja, also man kann es vielleicht irgendwie schaffen. Es ist uns nicht gelungen, muss man ganz klar sagen. Wir haben nicht den Normverbrauch erreicht. Der wäre etwa bei 1,2 Kilo pro 100 Kilometer gelegen. Der besten Wert, den wir auf einer Teilstrecke verbrauchsoptimiert rausfahren konnten, waren so bei 1,4 Kilo. Im Schnitt war ich aber im Test dann halt bei 2,1 Kilo pro 100 Kilometer. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, ist es halt auch nur noch die halbe Reichweite. 250 Kilometer, 300 ungefähr. Und damit, also 300 wären es, wenn man sozusagen den Tank wirklich leer fahren würde. Das macht aber natürlich niemand. Es liegt jetzt zugegebenermaßen auch daran, dass wir natürlich schon auch das Potenzial genutzt haben, was dieses Auto bietet. Also wir sind eben nicht immer Autobahnrichtgeschwindigkeit gefahren und wir sind auf der Landstraße, eben ich erwähnte schon die Taunusrunde, auch dynamischer gefahren, als man es vielleicht unbedingt tut. Und in der Stadt ist es wie bei allen Fahrzeugen natürlich, dass kilometerbezogen der Energieverbrauch relativ hoch wird. Also insofern sind die Reichweitenversprechungen erstmal Theorie. Ehrlich gesagt war ich da auch ein bisschen enttäuscht davon. Es reiht sich aber ein in das, was nicht nur ich, sondern viele Kollegen über die Jahre rausgefahren haben, auch mit den Brennstoffzellenfahrzeugen anderer Hersteller. Theoretisch ist es so, dass die Brennstoffzelle selber von der Energie, die im Wasserstoff enthalten ist, ungefähr doppelt so viel nutzen kann in so einem typischen Fahrzyklus wie ein Benziner von der im Benzin enthaltenen Energiemenge. Also theoretisch müsste eigentlich mehr drin sein. Praktisch ist es so, aber dass alte auch eine Brennstoffzelle, auch in Kombination mit dieser Batterie, sehr sensibel auf das Fahrverhalten reagiert. Und wenn es noch so ein Auto ist mit so einer großen Stirnfläche, die sich in den Wind stellt, das relativ schwer ist, wenn es bergauf geht und so weiter, da kommt einiges zusammen, was eben ungünstig wirkt, wo der Mirai als Toyota auch sich ein bisschen besser darstellt, den hatte ein Kollegen vor 3 Jahren im Test. Aber der Grundzusammenhang bleibt, es hängt extrem von der Fahrweise ab, was aber auch teilweise eine gute Nachricht ist, weil vom Wetter, wie beim Elektroauto, hängt es gar nicht ab. Also wir hatten so bis ungefähr 0 Grad in den tiefsten Temperaturen während des Testzeitraums und es gab keinen erkennbaren Temperatureinfluss auf die Reichweite. Und das ist beim Elektroauto ja ganz anders, wenn ich dann eben im Winter fahre und heize und es dauert alles länger, beziehungsweise wenn ich das Potenzial nutze, ist es halt bis zu 50% Unterschied, je nach Temperatur, Ausgangslage.
Also das schon mal wäre ein Vorteil für ein Wasserstoffauto, was man eben beim Elektroautostand heute da nicht hat. Nochmal zu dem Technischen, weil du jetzt auch schon gesagt hast, BMW kauft die Brennstoffzellen ein von Toyota. Wenn ein deutscher Hersteller und wenn es jetzt eben mal BMW ist, die da am weitesten vorne dran sind, die auch die einzigen sind, die das realistisch versuchen momentan, wenn die dort wirklich im Massenmarkt einsteigen wollen und auch entsprechende Margen aus den Autos rausholen wollen, müssen die dann auch selbst die Brennstoffzellen herstellen können und das Ganze, oder ist das ein Geschäftsmodell, das weiter von Toyota einzukaufen? Denn bisher ist das ja eine spannende Frage überhaupt in der Autoindustrie auch immer, wie viel Wertschöpfung schafft denn der Autohersteller und wie viel wie viel soll er einkaufen? Es ist bei batterieelektrischen Autos ein Thema hier, aber auch hätten die eigentlich die Möglichkeit, da größer einzusteigen, wenn die es wollen?
Also man muss vielleicht erstmal wieder zum Verständnis sagen, so eine einzelne Brennstoffzelle verhält sich ungefähr wie eine einzelne Batteriezelle. Die Brennstoffzelle quasi zum Gesamtantrieb wie die einzelne Batteriezelle zur gesamten Batterie. Das heißt, da steckt schon ein erheblicher Wertschöpfungsanteil drin, aber aufs Drumherum kommt es halt auch an. Und insofern ist es ja fast ein bisschen eine philosophische Frage, ob man es selber machen muss oder ob man es von Profis machen lässt. Die Autohersteller, die am besten verdienen, und das ist wahrscheinlich bei den Europäern, ist das Porsche, die haben nur eine Wertschöpfungstiefe von ungefähr 20%. 80% machen Zulieferer. Also das ist nicht Voraussetzung für gute Renditen, wenn das Drumherum stimmt, was ich mitverkaufe sozusagen. Man muss auch vielleicht noch eins sagen, also ich habe mir sehr viel auch so Brennstoffzellenkomponenten angeschaut, bis hin zu den Protonenaustauschmembranen und ähnliches. Da gibt es deutsche Zulieferer und das sind dann Namen wie Freudenberg, Schaeffler und die üblichen Verdächtigen sozusagen, die sonst auch mit der Automobilindustrie bei ganz anderen Teilen im Geschäft sind, die relativ weit in der Technologieentwicklung sind. Sicher nicht so, dass sie heute konkurrenzfähige Zellen liefern könnten, die aber die technischen Kapazitäten haben, auch die Ingenieurskapazitäten, um ein solches System auch von Grund auf, glaube ich, selber meiner Einschätzung nach aufbauen zu können. Es gibt in Ulm ein großes Forschungszentrum, geht auch auf Daimler und deren Brennstoffzellen Zellenaktivitäten in den 90er Jahren zurück, ist heute ein Helmholtz-Zentrum. Also es gibt sehr, sehr viel Know-how in Deutschland zur Brennstoffzelle. Also wir hätten anders als beim Thema Batterie wahrscheinlich nicht das Problem, dass wir erst mal 10 Jahre Rückstand aufholen müssten. Wie gesagt, ich bleibe da im Konjunktiv, weil praktisch ist es so, dass die Weichenstellungen aus Infrastruktur, aus Angebotspolitik der Hersteller und Steuerung durch die Politik eigentlich dazu führt, dass zumindest für Europa solche Fahrzeuge vermutlich nicht in größere Entwicklungsprogramme kommen. Es ist natürlich anders, wenn ich so etwas als japanisches Unternehmen oder auch wie Hyundai als koreanisches sowieso für die heimischen und die asiatischen Märkte entwickle und mir dann Europa als Zusatzabsatzmarkt suche. Wenn ich in der Heimat im Prinzip so etwas nicht gewollt wird und auch nicht unterstützt wird, dann es kommt ja auch immer noch das Argument, naja, es gibt so wenig grünen Wasserstoff auf absehbare Zeit, den brauchen wir sowieso für die Stahlindustrie und für andere Industrien und für, vielleicht eben auch für den Betrieb von Lastwagen zur Herstellung von Flugbenzin und Ähnlichem, dass wir das sowieso gar nicht zulassen dürfen. Und auch in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung steht zwar der Wasserstoffeinsatz im Verkehr explizit drin, hat uns fast überrascht, als das letztes Jahr kam. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr mit gerechnet. Ist aber ganz klar auf das Einsatzfeld Nutzfahrzeuge beschränkt. Und der PKW wird eigentlich gar nicht erwähnt, sondern eben durch die Hervorhebung des Nutzfahrzeugs deutlich gemacht. Wenn Verkehr, dann im Nutzfahrzeug.
Also gemerkt habe ich mir jetzt auch schon einmal mehr, und das ist aber so ganz zentral, wenn wir hier über Verkehr, wenn wir über Antriebstechnologien reden, und zwar über jede. Es geht eben, und das kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen, nicht nur um das Produkt selbst, das Auto, sondern es geht eben auch darum, wie ist der Treibstoff verfügbar, in welchen Mengen, wie ist die Infrastruktur, wie oft kann ich tanken, und das alles, wenn man das neu macht, ist oft leichter mal auf dem Papier erfunden und vorgedacht, als in der Realität umgesetzt, weil ein flächendeckendes Netz aus neuen Tankangeboten, egal welche Art, mit Abständen, die so groß sind, dass man es locker schafft, von einem zum nächsten zu kommen. Das ist einfach ein sehr, sehr teures und auch sehr zeitaufwendiges Unterfangen per se. Und das gilt eben auch für diese Technologie.
Dazu hätte ich noch ein Bonmot, weil habe ich vorhin rausgesucht, im April 2014, also vor 10 Jahren ziemlich genau, über damals den Stand der Brennstoffzelle geschrieben habe. Und der Vorspann zu diesem Beitrag, der sehr stark sich an den damaligen Aktivitäten von Toyota, auf die BMW heute ja zurückgreift, gerichtet, der Vorspann lautet: Die Ablösung des Verbrennungsmotors durch die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle wird seit langem propagiert. Nun sind die technischen Probleme weitgehend gelöst. Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur lässt hingegen auf sich warten. Genau vor 10 Jahren. Und eigentlich ist das nicht so anders als das, was man heute über den BMW aufschreiben könnte.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Technisch hat man jetzt gezeigt, haben die Ingenieure gezeigt, es geht, wenn man es will. Jetzt ist die Frage halt, ob man es will. Und natürlich wäre es auch nicht das erste Mal, dass man erstmal hohe Investitionen tätigen muss, die sich auch nicht sofort rentieren, sondern dann erst, wenn Sachen in Serie und in breite Masse gehen. Aber es ist eben auch in diesem Fall, wäre es einfach so. Also wenn man das möchte, dann braucht es da erst eine sehr große Kraftanstrengung, die Industrie, zum großen Teil wahrscheinlich auch der Staat, würde erbringen müssen an der Stelle.
Ja, also definitiv ja. Zumal ja dann die Frage, die dahinter steht, eine noch globalere fast ist. Denn wenn ich die Idee verfolge, dass wir die Energie, die wir im Verkehr brauchen, das sind erhebliche 600 Terawattstunden im Jahr ungefähr. Also wenn wir die Energiemenge, die wir im Verkehr brauchen, hier auch erzeugen wollen, dann gibt es eigentlich für alle Verfahren, die mit chemischen Energieträgern und nichts anderes ist, Wasserstoff ja, arbeiten, immer das Problem, dass ich mit den Erzeugungskapazitäten, die ich hier aufbaue, also eine Windkraftanlage zum Beispiel, die ich hier an Land aufbaue, die läuft so 1700 Stunden im Schnitt, Volllaststunden im Jahr. Wenn ich sie in die Nordsee stelle, schon deutlich mehr Aufwand und auch mehr Verkabelungsaufwand, darf man nicht vergessen. Wenn ich sie in die Nordsee stelle, läuft sie so 3.000 bis 4.000, eher 4.000 Stunden im Jahr, Volllaststunden, so rechnen die Elektrotechniker immer. Wenn man dieselbe Anlage technisch völlig identisch nach Chile stellt, dann läuft die 7.000 Volllaststunden, also ungefähr viermal so viel, wie sie hier an Land laufen würde. Zwei landgestützte Anlagen gegeneinander gerechnet. ist also die Frage, die dahinter steht, ist so ein bisschen, lasse ich das auch zu, dass ich die Energie, die ich in chemisch gebundener Form für den Verkehr vielleicht benötige, weil sie besonders dicht ist, besonders hohe Energiedichte aufweise, dass die im Ausland, und zwar im EU-Ausland, produziert wird, oder wollen wir sozusagen das allein aus eigener Kraft stemmen? Und das entscheidet dann sehr stark letztlich auch dieses Denken darüber, wie ich politische Weichenstellungen treffe. Und ich bin immer wieder überrascht, letzte Woche auch in der Diskussion mit dem Kollegen, wie wenig klar ist, diese ganzen Wirkungsgradrechnungen, die gemacht werden für Wasserstoff und E-Fuels, die ja auch immer auf Wasserstoff basieren als ersten Erzeugungsschritt, die sind ja immer gerechnet, ob es der ADAC vorrechnet oder Volkswagen, ist fast egal, all diese Studien sind berechnet auf quasi, ich stelle die Windkraftanlage hier hin und kann den Strom sofort betanken. Das ist aber nicht die Realität. Ja, die Realität ist, wir müssten wahrscheinlich alles quasi zupflastern, um die Energie, die wir verbrauchen, auch so zu erzeugen, selbst wenn wir sie sofort verbrauchen könnten. Das können wir aber beim Elektroauto ja nicht, weil ich, wenn die Sonne gerade besonders intensiv scheint, ja vielleicht gerade unterwegs bin und dann eigentlich doch nachts tanken muss, wenn vielleicht gerade kein PV da ist und blöderweise vielleicht auch gar kein Wind. Das heißt, ich brauche Speichermöglichkeit, brauche Möglichkeiten, Elektrizität erst vielleicht in chemischer Form zu speichern und dann zurück zu verstromen, was dann den Wirkungsgrad auch verschlechtert. Deswegen wäre ich vorsichtig, zumindest mit diesem Argument, das im politischen Raum oft zu hören ist, naja, das bringt ja eh alles nichts mit Wasserstoff und E-Fuels, weil der Wirkungsgrad ist viel zu schlecht. Wie gesagt, stimmt nur, wenn Windkraftanlage und Elektroauto beides jetzt am Netz, beides arbeitet quasi mit voller Last. Der eine lädt, der andere macht Strom, dann kann das funktionieren. Aber so funktioniert halt das Energiesystem als Ganzes nicht.
Was wiederum am Ende maßgeblich ist auch für den Preis, den sowas kostet, über den wir auch noch nicht im Detail gesprochen haben, der natürlich aber auch am Ende entscheiden würde, wieder der Konjunktiv, ob sowas am Markt ist. Aber auch wenn es das Auto noch nicht zu kaufen gibt, hat BMW da ein Indiz mal gemacht, was würde das kosten, wenn man jetzt so einen Wasserstoff iX5 kaufen würde?
Nein, da scheuen sie sich vor wie der Teufel vom Weihwasser, weil natürlich ein Auto, was quasi mit dem wie einen Serienentwicklungsprojekt als Derivat läuft. Nehmen wir mal einen niedrigen Entwicklungsbetrag an, dann wären das 100 Millionen, das auf 100 Autos verteilt. Naja, da fallen die Produktionskosten schon nicht mehr ins Gewicht. Das funktioniert eben nur, wenn man größere Stückzahlen macht. Anhaltspunkte, was sowas kosten kann, geben ja die Preise, die Toyota und Hyundai aufrufen. Toyota eben mit den 66.000 Euro für die Basisversion. Ich denke, das würde BMW auch in die Größenordnung kriegen. Da denkt man mal den X5-Faktor noch drauf, ist mehr Metall dran, es ist ein BMW-Emblem drauf, dann wären das vielleicht 80.000. Die Größenordnung wäre schon möglich. Und man wäre dann mit heutigen Kosten immer noch über dem, was man an Herstellkosten für einen batterieelektrischen Antrieb hätte, was vor allen Dingen auch daran liegt, dass die Brennstoffzelle eben noch nicht so einen Reifegrad hat. Also da kann man sicher schon noch Material, vor allem Katalysatormaterial, einsparen. Da gibt es durchaus Potenziale. Es gibt auch Aussagen von Toyota, die sagen, das kostet auch perspektivisch uns nicht mehr als einen Dieselantrieb. Der Diesel ist ja teurer als ein Benziner, deswegen muss man da nochmal 10-15% drauflegen. Letztlich wissen wir es nicht so genau, gerade bei so Rohstoffverfügbarkeiten ist immer auch die Frage, was ist wie lieferbar. Wichtigster Katalysatorbaustein für die Brennstoffzelle ist Platin. Und Platin ist auch in den Abgaskatalysatoren drin. Und insofern, also vor allem in den Dieselkatalysatoren, wenn es da nicht mehr so nachgefragt wird, dafür mehr Brennstoffzelle, es könnte sogar so sein, dass es auf den Weltmarktpreis kaum Einfluss hätte. Wissen wir nicht genau. Was auffällig ist, ist der hohe Preis jetzt im Betrieb fürs Tanken. Also momentan kostet das Kilo Wasserstoff 15,57 Euro während unseres Testzeitraums. Das schwankt auch nicht so stark. Also 30 Euro je bei dem Verbrauch, den wir gemessen haben. 30 Euro für 100 Kilometer. Naja, da bin ich dann halt auch nicht mehr in dem Kostenvorteil, den ich da rausfahren kann. Ja. Und es sind vermutlich, ist das stark subventioniert, dieser Wasserstoffpreis noch. Das könnte mehr sein, wenn es erdgasbasiert ist, beziehungsweise wenn man zu heutigen Kosten grünen Wasserstoff herstellen will. Das aber natürlich auch ganz am Anfang. Das heißt, wir kennen die Skalierung und es gibt immer wieder Experten, die sagen, naja, ein Kilo grüner Wasserstoff für 3-4 Euro Herstellkosten ist möglich. Manche sagen sogar 2 bis 3. Muss man sehen, aber das wird sicherlich sinken, wenn wir größere Elektrolyseanlagen für die Herstellung auch haben.
Also auch hier geht am Ende über Skaleneffekte und Masse kann man dann und technischen Fortschritt, wenn da dann mehr reinflösse, auch wieder konjunktiv an Geld, ist ja weitere Effizienzsteigerung und technische Verbesserungen schon zu erwarten. Sind sinkendere Preise auch für den Endkunden potenziell drin, aber Stand heute sind die Autos einfach für viele zu teuer, sowohl was die Anschaffung als auch den Betrieb geht. So einfach kann man es ja auf einen Nenner bringen, oder?
Ja, und es kommen die Einschränkungen dazu. Ich meine, man hat, was tatsächlich jetzt schon in Richtung Elektroauto wieder gedacht, batterieelektrisches Auto gedacht, super komfortabel ist. Man hat im Start-Home-Bildschirm sozusagen immer die nächste Wasserstofftankstelle dran. Ist auch gut, weil es behält man im Blick, weil wenn die Restreichweite in Richtung dieser Tankstelle ist, und es gibt nicht so viele. Also wenn man nach Stuttgart fährt und fährt über Karlsruhe oder Mannheim, hat man jeweils 1 bis 2 auf dem Weg und die sollte man dann auch nicht mehr, wenn es knapp wird, verpassen. Das ist schon ganz komfortabel gelöst, aber es ist natürlich so, dass also wenn man nach Italien will, kommt man bis Bozen zum Tanken. Ich habe aber auch eine Leserzuschrift bekommen auf meinen Beitrag hin, der gedruckten Zeitung schon erschienen ist. Und da schrieb mir ein Mensch, der ein Toyota Mirai seit 2021 besitzt. Er sei bislang 86.000 Kilometer damit gefahren. Er sei unter anderem nach Genf, Prag und Amsterdam gefahren. Er hätte nie ein Problem gehabt.
Okay.
Also das ist natürlich Frage.
Also auch das geht, wenn man geschickt plant und...
Genau, man muss sich halt, also ich vermute, das ist ja oft bei so Technologien, das ist ein Fan. Ich habe jetzt auch nicht überprüft, ob der in irgendeiner Verbindung zur Wasserstoffwirtschaft steht. Ist ja oft dann so. Oft sind es aber auch einfach Ingenieure, die verliebt sind in der Technik und das halt gern selber auch persönlich ausprobieren möchten. Und wie gesagt, es ist wirklich fantastisch. Also es vermeidet alle Nachteile, die wir eigentlich mit einem rein strombasierten System haben, wenn wir es dann erstens bezahlen könnten, zweitens, wenn es real wäre, sowohl das Auto als die Infrastruktur und drittens, wenn es eine Perspektive hätte, denn da hängt ja dann ganz viel auch volkswirtschaftlich dran beim Automobil. Es gäbe für die Brennstoffzelle hier, weil dann viele Komponenten, also um ein Beispiel zu sagen, wenn du ein Auto mit einer Brennstoffzelle abstellst, dann ist immer noch Restwasser, weil das Verbrennungsprodukt ist ja bei der Brennstoffzelle ist ja Wasser, H2O. Was passiert mit Wasser unter 0 Grad? Es gefriert. Naja, nicht so gut, weil dann würde die nicht wieder gleich anspringen sozusagen, wenn ich es über Nacht stehen lasse. Also wird die entfeuchtet. Da ist eine Art Föhn eingebaut in dieses Brennstoffzellensystem. Das pustet alle Feuchtigkeit raus. Bisschen irritierend, wenn man das zum ersten Mal sieht, weil es so ein bisschen schnaubt, dieses Auto nach dem Abstellen, so 30 Sekunden lang. Und
schnaubt wie ein Kracher, hast du geschrieben.
Genau,
ne? Bisschen,
genau. Und dann kommt der Dampf raus und dann hält eine Passantin auch schon mal an und sagt, brennt's bei Ihnen? Und dann muss man sagen, nein, ist nur Wasser. Aber die Technologie für diese ganzen Pumpen und die Filtrierung von Wasser und Luft und sonst was, das ist im Prinzip Technologie, die abgewandelte Verbrennungsmotorentechnologie ist. Das heißt, die Infra und die großen Zulieferer im Stuttgarter Raum oder so, die haben auch alle solche Pumpen und Filter und sonst wie schon entwickelt. Das heißt, wir hätten da volkswirtschaftlich natürlich anders als beim Batterieteil des batterieelektrischen Autos auch volkswirtschaftlich eine relativ breite Basis, auf der wir aufsetzen könnten.
Ich nehme an, dass das auch die Argumentation ist, die weiterhin auch BMW dazu bewegt, eben da drin zu bleiben und nicht zu sagen, auch wir als letzter Deutscher steigen da demnächst auch aus, sondern wir bleiben halt dran, weil das genau diese ganzen Hoffnungswerte sind, die du aufgezählt hast, die sich vielleicht zumindest offen lassen wollen.
Ich meine, das ist BMW in gewisser Weise ja auch immer Familienunternehmen und vielleicht sind da diese Langfristthemen, wie kriege ich eine Energie für ein Verkehrssystem in hochentwickelten Volkswirtschaften her, spielen da vielleicht eine andere Rolle, deswegen auch vorsichtigere Äußerungen eben zum Thema Verbrennungsmotor und E-Fuels, Brennstoffzelle, Weiterverfolgung, wenn auch auf, man muss klar sagen, anders als früher nicht mit dem Niveau, wie es mal ein Daimler gemacht hat, die ja auch mal dann 2004 damit in Serie gehen wollten, mit General Motors zusammen, mit einer großen Infrastrukturplanung, dann wurde es nichts und dann sagen alle, nee, bleib mir weg, taugt ja nicht. Und so ähnlich war die Reaktion im Volkswagen-Konzern auch, nachdem der Martin Winterkorn mal liegen blieb mit so einem Auto und dann, um Gottes Willen, bleib mir weg von. Und so ein Familienunternehmen vielleicht auch langfristiger sagt, okay, letztlich muss ich der energetische Teil, die Antriebe eines Verkehrssystems einfügen in ein Weltenergiesystem. Und wenn ich dann Energie ohnehin importiere, werde ich es nicht als Strom tun. Das können wir zwar, wenn wir jetzt hier über Science Fiction sprechen und mal Hochtemperatur-Supraleiter, die durch die Sahara führen, dann werden wir auch Strom über... Also sagen wir mal, vorstellen kann ich mir, dass das eines Tages die Menschheit kann, auch Strom quasi verlustfrei über 10.000 Kilometer zu transportieren. Aber das ist nicht erreichbar bis 2050. Was so eine Wasserstoffwirtschaft oder auch Wasserstoffderivate, dazu gehören die ganzen E-Fuels, betrifft, das wäre technisch nicht so out of the range, dass man sagen kann, okay, das können wir nicht bis 2040, 2050 aufbauen. Als entwickelte Volkswirtschaft wäre das möglich in einem globalen Verbund. Ob das so kommt, ist offen. Und wenn man nicht zu viel Geld da reingeben muss, ist sicher auch nicht ganz blöd und nicht nur eben Investor-Shareholder getrieben, sondern Stakeholder getrieben darüber nachdenken, nicht blöd, sich diese Optionen offen zu halten.
Ja, ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Was taugt das Wasserstoffauto? Mein Kollege Johannes Winterhagen hat den BMW iX5 Hydrogen getestet. Ein Auto, das man nicht im Laden kaufen kann, von dem BMW mal einige hergestellt hat, eben um sie ausprobieren zu lassen rund um die Welt. Und wir haben das, also er hat das gemacht über einen längeren Zeitraum und seine Erfahrungen hier mitgeteilt. Und wir haben, also ich habe über das Auto viel gelernt und auch über das Drumherum, was das Interessante ist, was die Fallstricke sind und auch verstanden, warum BMW trotzdem gute Gründe hat, dran zu bleiben. Vielen Dank, lieber Johannes, für deine Zeit.
Es war ein Vergnügen, lieber Alex.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.